Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
They arrived looking relaxed, but this was their biggest test yet. Either Liz Truss or Rishi Sunak will be Prime Minister.
Die Briten suchen einen neuen Prime Minister. Rauf und runter berichtet derzeit nicht nur die BBC über die Außenministerin Liz Truss, wir haben es schon gehört, und den Ex-Schatzkanzler Rishi Sunak. Abgestimmt wird per Brief. Mitmachen dürfen nur die Tory-Mitglieder. Am 5. September wissen wir dann, wen sie als neuen Parteichef bzw. neue Parteichefin auserkoren haben, der Konservativen. Und die britische Tradition will es ja, dass diese Person dann auch den Regierungschef ablöst, also Boris Johnson. Beobachter prophezeien jetzt schon einen Rechtsruck im Vereinigten Königreich. Hi, ich bin André Zanto und aus London ist mir zugeschaltet Christine Heuer, unsere Korrespondentin. Hallo.
Ja, hallo nach Berlin.
Frau Heuer, beschreiben Sie uns mal die beiden recht gegensätzlich wirkenden Kandidaten mit zwei, drei Eigenschaften. Wer sind Rishi Sunak und Liz Truss?
Da fange ich mit Liz Truss an, die es ja wahrscheinlich wird. Die gibt sich gern als Thatcher-Double. Sie war als Jugendliche bei den Liberaldemokraten, nach ihrem Oxford-Studium dann bei den Tories. Also eine wechselhafte politische Parteigeschichte. Sie ist auch sonst berühmt für ihre häufigen Meinungswechsel. 2016 war sie zum Beispiel entschieden gegen und danach dann aber leidenschaftlich für den Brexit. Und Rishi Sunak, der ist vor allem steinreich. Der war nach seinem Studium ebenfalls in Oxford, aber auch in Stanford in den USA Investmentbanker. Er ist verheiratet mit einer Milliardenerbin und er ist, ja, wie soll ich sagen, sehr alert, berühmt für seine teuren Prada-Klamotten. Er lebt abstinent, sein Lieblingsgetränk ist Coca-Cola und er ist der Enkel indischer Einwanderer und übrigens auch ein gläubiger Hindu.
Rishi Sunak, der wurde ja vor 2 Jahren, also noch gar nicht so lange, Schatzkanzler unter Boris Johnson, hat sich dann von ihm losgesagt, ist von seinem Amt zurückgetreten, im Gegensatz zu Liz Truss, die hat ja weitergemacht. Was sagt uns das über die Werte von beiden?
Ich glaube nicht, dass uns das überhaupt etwas über ihre Werte sagt. Das sagt aber ganz sicher etwas über ihre machtpolitischen Strategien. Es kann sein, dass Sunak tatsächlich fertig war mit Boris Johnson und seinen Skandalen. Aber es ist ganz sicher so, dass er dachte, wenn er sich jetzt noch schnell lossagt, dann erhöht das seine Chancen, nächster Premier zu werden. Und im Parlament ist diese Rechnung ja auch aufgegangen. Da war Rishi Sunak der Favorit der Abgeordneten von den Tories. Liz Truss betont dagegen, dass sie Boris Johnson immer noch ganz toll findet. Auch hier kann sein, dass sie tatsächlich ein echter Boris-Fan ist, aber im Wahlkampf gegen Sunak hilft es ihr eben gerade massiv, dass sie Johnson nicht in Anführungszeichen verraten hat. Das ist der Vorwurf, den ihr Team Rishi Sunak unablässig macht, denn die Parteibasis entscheidet, wer es wird am Ende. Und bei den einfachen Tory-Mitgliedern, bei denen, die entscheiden, ist Boris Johnson eben immer noch sehr beliebt.
Ja, und jetzt eben auch Liz Truss, das haben Sie schon erwähnt. Wo sehen Sie denn die Gründe, dass sie da eben vorne liegt in den Umfragen bisher unter den Tory-Mitgliedern?
Also ich denke schon, dass die Treue zu Boris Johnson da eine wichtige Rolle spielt. Dann verspricht sie eine dezidiert rechte Politik, weniger Flüchtlinge im Land, noch mehr Ärger mit der EU, Einschränkungen beim Streikrecht. Das alles verspricht Rishi Sunak mehr oder weniger zwar auch, aber Liz Truss nimmt man das irgendwie eher ab, weil sie es prägnanter rüberbringt und sicher auch, weil sie weniger rational wirkt als Sunak. Und bei der Basis, von der man weiß, sie ist überwiegend alt, sie ist überwiegend männlich, sie ist überwiegend weiß, kommt sie damit einfach besser an.
Ich nenne noch ein paar andere Punkte, die sie jetzt im Wahlkampf praktisch für dieses Amt gemacht hat. Also sie hat gesagt, am ersten Tag will sie eigentlich Steuersenkungen vorschlagen, dann möchte sie eigentlich auch im öffentlichen Dienst sparen, Urlaubstage kürzen. Das klingt sehr wirtschaftsliberal. Ist das der Kurs, der da einziehen wird in der Downing Street Nummer 10?
Ja, das denke ich schon. Und zwar wirtschaftsliberal in dem Sinne, wie wir es aus den USA kennen. Also weniger Staat, jeder ist seines Glückes Schmied, lasst den Leuten ihr Geld, dann wird das schon wieder mit dem Wachstum so in die Richtung. Das ist der einzige Punkt übrigens, in dem Truss und Sunak sich wirklich unterscheiden. Denn Sunak sagt, wenn wir die Steuern senken, mitten in der Inflation, dann wird alles noch viel schlimmer. Also er warnt wirklich nachdrücklich vor der Politik, die Liz Truss da ankündigt. Und man muss sagen, die meisten Ökonomen geben ihm da eindeutig recht und nicht Liz Truss.
Also Rishi Sunak hat da vielleicht einen Punkt. Er ist eher so fiskalisch konservativ einzuordnen. Wie würden Sie das sagen?
Er ist der Vernünftigere in der Wirtschafts- und Fiskalpolitik. Und jenseits der Tories gilt er auch einfach als der nettere Kerl. Aber man sollte sich da nichts vormachen. Auch Sunak steht für eine sehr rechte Politik. Abgesehen von den Steuern trennt die beiden wirklich nicht viel. Und das liegt einfach daran, dass die Tories insgesamt im Zuge des Brexit immer weiter nach rechts gerutscht sind. Manche sagen, die machen eigentlich AfD-Politik. Und da ist ein bisschen was dran.
Rishi Sunak, haben Sie erwähnt, der war beliebt bei den eigenen Abgeordneten im Parlament. Da hat er die Abstimmung gewonnen, aber bei der Tory-Basis eher nicht. Ist das, weil er einen anderen Stil hat? Wie würden Sie ihn da beschreiben in seinem Politikstil? Er der ruhige Fachpolitiker und Sie die lautstarke Populistin?
Ja, so kommt das über und das unterscheidet ihn übrigens nicht nur von Liz Truss, sondern auch von Boris Johnson. Und im Parlament wollen Sie ja weg von Johnsons Politikstil. Außerdem hat Sunak aber auch in der gesamten Wählerschaft, also auch bei den Wählern, die sonst Labour oder die Liberaldemokraten wählen würden, bessere Chancen als Liz Truss. Und darauf kommt es den Abgeordneten im Parlament ja am Ende vor allem an, dass sie ihre Wahlkreise verteidigen und im Unterhaus bleiben können. Deshalb haben die da ein bisschen eine andere Sicht drauf als die Parteimitglieder an der Basis.
Was würden Sie denn denken, wäre die größte Veränderung zur aktuellen Politik von Boris Johnson, wenn eben einer von beiden jetzt denn künftig das Amt übernimmt?
Also vielleicht in der Steuerpolitik gibt es einen Unterschied, dass Sunak da vernünftiger, vorsichtiger agieren würde. Aber ansonsten keiner von beiden würde den politischen Kurs wirklich tiefgreifend verändern. Das ist eher eine Frage des Auftretens, der politischen Geschicklichkeit auch. Aber in der Sache gibt es keine allzu großen Unterschiede zwischen denen.
Vielen Dank, Christine Heuer. Wir hören uns gleich wieder, sprechen jetzt aber erstmal über eine der großen ungelösten Probleme der neuen Führungsspitze im Vereinigten Königreich, und zwar das Nordirland-Protokoll, also jene Vereinbarung mit der Europäischen Union, die Zollgrenzen zwischen Nordirland und Großbritannien eben vorsieht, damit es zwischen Irland und Nordirland keine Grenze weiterhin gibt. Dadurch fühlen sich ja die pro-britischen Unionisten in Nordirland abgekoppelt und blockieren derzeit die Regierungsbildung nach den Wahlen im Mai. Das könnte zu Neuwahlen führen oder sogar zu einer Zwangsverwaltung aus London. Was die Menschen dazu sagen in Nordirland, hat Burkhard Birke erfragt. Zunächst im Taxi.
Belfast was always a Protestant Unionist City.
Belfast war immer eine protestantische, unionistische Stadt. Heutzutage stellen die Katholiken, die Nationalisten, knapp die Mehrheit, auch hier im Stadtrat. Sinn Féin ist die stärkste Partei und die hat beschlossen, die britische Fahne vom Ratsgebäude der Hauptstadt Nordirlands, eines Teils des Vereinigten Königreichs, einzuholen. Die Unionisten sehen darin eine Aushöhlung ihrer Kultur und Identität. Erzählt Touristenführer Bill Scott, als wir im schwarzen Taxi am Ratsgebäude von Belfast vorbeifahren. The times, they are a-changing. Die Zeiten ändern sich. Zum ersten Mal ist mit Christina Black ein Mitglied von Sinn Féin, Bürgermeisterin von Belfast, geworden. Sinn Féin war der politische Arm der IAA, steht für sozialen Fortschritt und Wiedervereinigung und ist mittlerweile stärkste Partei im Norden und Süden der irischen Insel. Bei den Wahlen zur Northern Ireland Assembly, dem Parlament für Nordirland, erhielt Sinn Féin im Mai 29% der Stimmen. Die bisher tonangebende Democratic Unionist Party, DUP, kam auf nur knapp über 20%. Nach dem Karfreitags-Friedensabkommen müssten die beiden stärksten Parteien eine gemeinsame Regierung bilden. Die DUP lehnt das allerdings bisher ab. Kate Hayward, Professorin an der Queen's University Belfast.
The stalemate at the moment is very entrenched.
Die Fronten sind verhärtet und es gibt keinerlei Bewegung. Weder hat das neu gewählte Parlament seine Arbeit aufgenommen, noch kann eine Regierung gebildet werden. Alle warten darauf, dass die Democratic Unionist Party sich bewegt. Und die wartet darauf, dass es Veränderungen bei der Anwendung des Nordirland-Protokolls gibt. Nach dem Brexit ist das der große Stolperstein. Das Nordirland-Protokoll wurde als Zusatz zum Brexit-Abkommen unterzeichnet, um eine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland und damit das Wiederaufflammen der Gewalt zu verhindern. De facto ist Nordirland im EU-Binnenmarkt geblieben. Das bedeutet, dass es Kontrollen in der irischen See zwischen Nordirland und Großbritannien gibt und bestimmte Produkte, die nicht den sanitären und sonstigen Vorschriften der EU entsprechen, nicht nach Nordirland gelangen. Im Juni brachte Außenministerin Liz Truss nun einen Gesetzesentwurf ein, mit dem das Vereinigte Königreich das Protokoll einseitig ändern will, um die Zollgrenze auszuhebeln. Endlich fängt man an, etwas zu unternehmen, um die Handelsbarrieren innerhalb des Vereinigten Königreiches aufzuheben und Nordirlands Platz im UK-Binnenmarkt zu sichern, begrüßte DUP-Chef Jeffrey Donaldson seinerzeit die Initiative der Regierung Johnson. Boris Johnson wird im September nicht mehr Premierminister sein. An der Nordirland-Politik dürfte sich jedoch kaum etwas ändern.
Until we sort the issue of the Northern Ireland Protocol out, we are not going to get Stormont back up and running.
Bis wir nicht das Nordirland-Protokoll verändert haben, werden wir die Institutionen von Stormont nicht zum Funktionieren bringen, sagte die Verfasserin des Änderungsgesetzes, Außenministerin Liz Truss, unlängst auf einer internen Parteiveranstaltung in Nordirland. Ihr Konkurrent um den Vorsitz der konservativen Partei und damit um die Nachfolge Johnsons, Ex-Finanzminister Rishi Sunak, pflichtete ihr ausnahmsweise bei dieser Veranstaltung.
I think on this there's probably not an enormous amount of disagreement between me and Liz on this question. I think all of us want to see institutions back up and running.
In dieser Frage gibt es keine großen Meinungsverschiedenheiten zwischen Liz und mir. Ich glaube, wir wollen alle sehen, dass die Institutionen wieder funktionieren. Die Unionisten von der DUP bleiben jedoch sehr misstrauisch. Sie fühlten sich von Boris Johnson über den Tisch gezogen. Trotz abstruser Regeln wie, dass Erde oder Pflanzen und bestimmte Schlachtprodukte aus Großbritannien nicht auf die Insel dürfen, und trotz erhöhter Bürokratie hat sich der Verbleib Nordirlands im EU-Binnenmarkt in wirtschaftlichen Krisenzeiten als vorteilhaft erwiesen. Die Wirtschaft wächst stärker als in Großbritannien. Es wäre besser, die Energie und Bemühungen für einen Kompromiss mit der EU einzusetzen, denn das Nordirland-Protokoll wird bleiben. Wir können seine Umsetzung praktikabler machen. Da sind wir dafür. Aber das geht nur gemeinsam mit der EU. Meint die stellvertretende Sinn Féin-Vorsitzende und designierte Regierungschefin Nordirlands Michelle O'Neill von Sinn Féin. Sie wird wohl noch warten müssen, um als First Minister eingeschworen zu werden, mit DUP-Chef Jeffrey Donaldson als Stellvertreter. Die DUP bewegt sich nicht und Neuwahlen werden immer wahrscheinlicher. Denn die Northern Ireland Assembly hat nur 6 Monate Zeit, um sich zu konstituieren und ihre Arbeit aufzunehmen. Gelingt das nicht, muss binnen 12 Wochen neu gewählt werden, also bis spätestens Januar 2023. Eine Direktregierung aus London hält Kate Hayward von der Queen's University für unwahrscheinlich.
Even though maybe some people think, oh, that would be an easy solution.
Auch wenn sich einige eine Direktregierung wünschen, sollte nicht die Bedeutung eines solchen Schrittes unterschätzt werden. Denn nur wegen der Position einer einzigen Partei würde die Selbstverwaltung Nordirlands abgeschafft. Bei Neuwahlen, so hat das Institute of Irish Studies in Liverpool herausgefunden, würden sich die Kräfteverhältnisse noch deutlicher zu Ungunsten der Unionisten verschieben. Gestärkt würde Sinn Féin, aber auch die neutrale Alliance Party. Danny Donnelly ist Abgeordneter für Alliance, konnte aber seine Parlamentsarbeit noch nicht richtig aufnehmen. Als wir im Wahlkampf von Tür zu Tür gegangen sind, haben uns die Menschen gesagt, dass sie diese Trennung in Orange und Grün, also in unionistisch und nationalistisch, ablehnen und dass sie nach etwas Neuem, Progressiverem schauen, eine hoffnungsvollere Zukunft für Nordirland wünschen, an der wir alle gemeinsam arbeiten können. Und es geht auch um die Erfüllung von Versprechen, denn die großen Parteien haben enttäuscht. Es ist nicht besser geworden. Mit 13,5% ist die Alliance Party drittstärkste Kraft in einem Nordirland, in dem nach neuer Volkszählung eine Mehrheit katholisch, sprich nationalistisch sein wird.
I definitely think for the younger generation we don't really care anymore about that type of thing. I think everyone is equal.
Für uns von der jungen Generation spielt es keine Rolle mehr, ob man katholisch oder protestantisch ist. Das ist in der älteren Generation, die Gewalt erlebt hat. Aber für uns spielt das keine Rolle mehr.
These days I don't really see a big difference at all.
Auch Vertreter der älteren Generation denken um. Der pensionierte Busfahrer Larry hat Gewalt und Anfeindungen erlebt. Verheiratet mit einer Protestantin gab es stets auch heftige Diskussionen über Politik im Haus. Aber mit Liebe lässt sich alles lösen, sagt er lächelnd und wünscht sich:
A new Ireland, a new approach, it would all have to be sorted out.
Ein neues Irland, offen für alle Glaubensbekenntnisse. Man kann vieles besser machen. Das wäre der Weg nach vorne. Alles andere wurde doch schon versucht, hat aber nicht funktioniert die letzten 100 Jahre. Ein vereinigtes Irland, auch wenn die Volkszählung demnächst eine katholische Mehrheit ausweisen wird, heißt das noch lange nicht, dass der Norden bald mit dem Süden vereinigt wird. Dazu müsste die Regierung in London ein Referendum ansetzen. Und Umfragen zeigen auch keine eindeutige Mehrheit für den Anschluss als das an die Republik. Weder im Fall Nordirlands noch Schottlands macht London Anstalten, den Weg für ein Referendum zu ebnen, was die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon von der Nationalpartei jedoch nicht davon abhält, es doch zu versuchen.
I can announce that the Scottish Government is proposing that the independent referendum be held on the 19th of October 2023.
Ich kündige an, dass die schottische Regierung vorschlägt, am 19. Oktober 2023 ein Unabhängigkeitsreferendum abzuhalten.
The bill states that the question on the ballot paper should be, just as it was in 2014, should Scotland be an independent country?
Im Gesetzesentwurf wird die Frage wie 2014 formuliert, soll Schottland ein unabhängiger Staat werden? Rein konsultativ solle das Referendum sein, zu dem sich die von der schottischen Nationalpartei geführte Regionalregierung befugt sieht. Fällt das Ergebnis für Unabhängigkeit aus, dann hätte die Regierung in London wohl wenig Argumente, um den Schotten den eigenen Staat zu verwehren. Zerbricht das Vereinigte Königreich im Nachgang zum Brexit? Sowohl Schottland als auch Nordirland hatten gegen den Austritt aus der EU gestimmt. Wer geht jetzt zuerst? Nordirland in die Republik oder Schottland?
I would be fairly confident that we would see an independent Scotland before we see United Ireland.
Im Zweifel Schottland, meint Kate Hayward von der Queen's University.
Wir fliegen jetzt praktisch wieder zurück nach London zu unserer Korrespondentin Christine Heuer. Was würden Sie sagen, abseits von diesen Diskussionen um die Unabhängigkeit von Schottland und Irland, was bewegt derzeit die Menschen im Alltag?
Ja, die schlimmste Wirtschaftskrise seit 40 Jahren beschäftigt die Briten. Zum Jahresende werden hier 13% Inflation prognostiziert. Auch eine drohende Rezession, die sich über ein Jahr halten soll. Preise, die weite Teile der Bevölkerung einfach nicht mehr bezahlen können. Das beschäftigt die Menschen. Preise, hohe Preise für Energie, für Lebensmittel, eigentlich für alles, was man so zum Alltag braucht. Das beschäftigt die Menschen. Aber die scheidende Regierung Boris Johnson sagt, Lösungen dafür solle die neue Regierungsmannschaft suchen. Er habe ja eigentlich nichts mehr Richtiges zu sagen. Und bis diese neue Mannschaft steht, ist es ja noch ein bisschen hin. Darüber regen sich die Briten übrigens dann auch auf, dass sie warten sollen in dieser wirklich dramatischen Situation, bis die Tories fertig sind mit der Wahl ihres neuen Vorsitzenden.
Ja, oder der Vorsitzenden. Wie ist es denn um die Energieversorgung bestellt in Großbritannien? Das ist ja hier das große Thema jetzt. Man hat so ein bisschen Angst vor dem Winter. Ist das auch im Vereinigten Königreich das Thema?
Absolut. Der nächste Winter ist ein Riesenthema hier. Und dabei sind die Briten eigentlich energiepolitisch besser aufgestellt als die Deutschen, weil sie autarker sind, weil sie nur ganz wenig Gas und Öl importieren müssen. Es gibt eben auch nicht diese Abhängigkeit von Russland. Aber das Problem ist, die Energiepreise sind eben international. Sie halten sich nicht an die tatsächliche Versorgungslage in den verschiedenen Ländern. Und nun müssen die Briten zwar nicht fürchten, dass sie irgendwann im Winter kein Gas mehr haben, aber sie zahlen für das Gas, das sie benutzen, eben den Preis, der auf den internationalen Märkten erzielt wird. Und der ist hier ja noch höher, ehrlich gesagt, als in Deutschland.
Mhm. In dieser ganzen Gemengelage entscheiden jetzt, das sind ja nur 160.000 Tory-Mitglieder, wer die 67 Millionen Menschen dann im Vereinigten Königreich künftig regiert. Das klingt erstmal nicht sehr demokratisch. Wie würden Sie das sehen?
Naja, die Regierung wurde 2019 demokratisch gewählt. Die Tories haben seitdem eine absolute Mehrheit im Parlament. Und daran ändert sich ja erstmal nichts bis zu den nächsten Wahlen. In Deutschland ist es ja auch so, dass eine Partei ihren Vorsitzenden bestimmt. Der Unterschied ist nur, dass dieser neue Vorsitzende, die neue Vorsitzende in Großbritannien dann auch automatisch Premierminister oder Premierministerin wird, während in Deutschland die Abgeordneten im Bundestag den neuen Bundeskanzler, die neue Bundeskanzlerin wählen. Also da ist das Parlament zwischengeschaltet, das sieht demokratischer aus, aber am Ende sind die Abgeordneten ja auch Teil einer Partei, einer Regierungspartei.
Der scheidende Premier Boris Johnson, ist er jetzt eigentlich damit wirklich weg? Auch als Außenminister ist er ja schon mal zurückgetreten, dann kam er eben wieder als Prime Minister. Und bei der Bevölkerung ist er immer noch ziemlich beliebt, oder?
Das kommt drauf an, welchen Teil der Bevölkerung man fragt. Bei den jüngsten Nachwahlen haben die Konservativen ja massiv verloren. Da haben aber eben alle gewählt und nicht nur die Tory-Mitglieder. Aber bei denen an der Parteibasis, da würden, das ist eine frische Umfrage, 46% Johnson wieder wählen, wenn er denn zur Wahl stünde. Er würde also einen Erdrutschsieg erringen gegen die beiden Kandidaten, die tatsächlich antreten. Und das wird Boris Johnson sicher sehr freuen, denn ja, ich denke, man muss damit rechnen, dass er zumindest gern zurückkommen möchte, auch als Premierminister. Manche sagen, er setzt darauf, dass Liz Truss sich nicht lange im Amt halten kann und seine Partei ihn dann kurz vor den nächsten Wahlen zurückholt als Spitzenkandidat. Ich denke auch, man darf nie vergessen, Johnsons Idol und Role Model ist Winston Churchill. Und wir denken zurück, der hat bekanntlich auch zweimal regiert.
Das stimmt. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen zurückblicken auf ihn und auf seine Zeit bei Boris Johnson. Nach all den nachgewiesenen Lügen in der Brexit-Kampagne, seinen Tricksereien in den Verhandlungen mit der EU oder auch den Partys während der Corona-Lockdowns, war es ja letztlich seine Lüge, nichts von diesen Belästigungsvorwürfen seines parlamentarischen Geschäftsführers Chris Pincher gewusst zu haben. Der soll angetrunken zwei Männer sexuell belästigt haben und Johnson hat ihn trotz dieses Wissens in dieses höhere Amt befördert. Ja, warum ließen ihn im Juli dann gerade bei diesem Thema die Parteimitglieder fallen? Was hat das für eine Grenze überschritten?
Ja, Pincher war sicher der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Aber ich denke, es ging da weniger um Moral als um Macht. Denn die Tories, auch im Parlament, haben Johnson ja jahrelang alle Skandale durchgehen lassen, haben ihn verteidigt öffentlich. Und revoltiert haben sie erst, als sie in den Umfragen mit ihm immer tiefer sanken und als sie eben bei den Lokalwahlen ein ums andere Mal verloren haben. Ich denke, sie haben ihn in Wahrheit gestürzt, weil sie fürchten müssen, mit ihm keine Parlamentswahlen mehr gewinnen zu können.
Und was bleibt jetzt von Boris Johnson?
Es bleibt, dass er den Brexit vollzogen hat oder wie er sagen würde, geliefert hat. Es bleibt, dass er eine unglaublich profilierte Politikerfigur ist, jemand mit einem sehr markanten Profil. Es bleibt seine bedingungslose Unterstützung für die Ukraine nach Russlands Überfall und es bleibt vielleicht auch, dass er als Premierminister das Impfprogramm bei Covid so rasch auf den Weg gebracht hat. Das ist aber bis auf den Brexit nichts, was andere nicht so oder so ähnlich auch gemacht hätten. Also unter dem Strich für 3 Jahre im Amt an tatsächlichen politischen Entscheidungen bleibt da meines Erachtens nicht so arg viel. Wieder außer dem Brexit. Und da muss man sagen, der hat dem Land ja massiven Schaden zugefügt, weil Boris Johnson den eben besonders hart ausgestaltet hat. Aber über diesen Schaden wird in Großbritannien so gut wie nicht gesprochen.
Mhm. Christine Heuer, vielen Dank nach London.
Gerne.
Ich bin André Zanto, schön, dass Sie wieder dabei waren. Und hier geht es in der nächsten Folge des Weltzeit-Podcasts um Taiwan und die Frage, ob China sich einen Krieg gegen die Insel leisten kann. Bleiben Sie uns treu, bis dahin.